Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen. Während die EU dem Angriff Erdogans auf die Kurden seit Tagen zuschaut oder wie jetzt Kram-Karrenbauer eher vage Vorschläge unterbreitet, schafft der türkische Präsident weiter Tatsachen. Heute wird er mit dem wichtigsten Machtfaktor in Syrien verhandeln, mit Russland. Wir sprechen gleich über das Putin-Erdogan-Treffen in Sotschi. Außerdem geht es nach Polen. Dort hat es eine Partei ins Parlament geschafft, die noch rechter als die Peace ist. Und wir blicken nach Schottland. Auch im Land der Remainer gibt es ein paar Brexit-Freunde, zum Beispiel die Fischer. Wie viel der türkische Präsident von der Waffenruhe in Nordsyrien hält, die Amerikaner mit ihm vereinbart haben, hat er am Wochenende zu Protokoll gegeben. Die Türkei werde, Zitat, die Köpfe der Rebellen zerquetschen, sollten sie das Gebiet nicht bis zum Ende der Feuerpause verlassen. Und das ist heute Abend. Wie Erdogan seinen völkerrechtswidrigen Angriff gegen die Kurden dann fortsetzen wird, das dürfte er heute in Sotschi am Schwarzen Meer mit dem mächtigsten Player in der Region, mit Wladimir Putin, besprechen. Wo bis vor ein paar Tagen ja noch die Amerikaner ihre Truppen hatten, sind jetzt Soldaten von Putins Freund Assad stationiert. Genau dort will Erdogan ja seine sogenannte Sicherheitszone durchsetzen. Thomas Seibert ist unser Korrespondent in Istanbul. Herr Seibert, lassen Sie uns über die Waffenruhe sprechen, die heute Abend endet. Ist da eine Verlängerung denkbar? Wenn man Erdogans Worte so hört, ja eher nicht, oder?
Das stimmt. Auf der einen Seite hat Erdogan rhetorisch aufgerüstet. Er hat gesagt, wenn er seinen Willen nicht bekommt, dann treibt er die Offensive weiter voran, und zwar entschiedener als vorher. Auf der anderen Seite ist Erdogan ein Pragmatiker. Er hat sich auch eine Hintertür aufgelassen und hat gesagt, wenn Russland gute Vorschläge macht, dann könne es auch sein, dass die Waffenruhe verlängert wird.
Die kurdischen Einheiten haben die Feuerpause ja zum Teil tatsächlich für einen Rückzug genutzt. Hat Erdogan sein Ziel, die Kurden aus der Grenzregion zu vertreiben, damit schon zu einem großen Teil erreicht?
Zumindest hat er jetzt einen Fuß in der Tür. Er hat Truppen in Syrien, in Nordsyrien stehen. Die haben einige Gebietsstreifen da unter ihre Kontrollen gebracht. Das hat neue Tatsachen geschaffen in der Region. Sein Endziel, das erklärte Kriegsziel der Türkei, ist noch lange nicht erreicht. Die türkischen Truppen kontrollieren im Moment einen Streifen von etwa 80 Kilometern entlang der Grenze. Angestrebt ist eine Sicherheitszone, die insgesamt 440 Kilometer lang sein soll. Also ein Anfang aus türkischer Sicht ist gemacht, aber erreicht hat er seine Ziele noch nicht.
Schon letzte Woche war ja von 160.000 Flüchtlingen die Rede. Wie ist denn die Situation der kurdischen Zivilbevölkerung in diesem Krisengebiet, im Kriegsgebiet?
Nach Angaben von Beobachtern geht die Fluchtbewegung weiter. Die Menschen trauen jetzt dieser Waffenruhe nicht unbedingt. Sie fliehen jetzt in Gebiete, die nach wie vor von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert werden, also weiter südlich ins Landesinnere nach Syrien hinein und auch teilweise in Gebiete, wo jetzt syrische Regierungstruppen mit russischer Unterstützung aufgetaucht sind. Auch da fühlen sich die Menschen sicherer. Insgesamt ist aber weiterhin das Risiko hoch, dass sich hier eine neue humanitäre Katastrophe anbahnt.
Heute also dieses Treffen Putin, Erdogan. Kann man sagen, das ist ein Treffen, bei dem es um die Aufteilung Nordsyriens gehen wird?
Ich würde sagen, es geht auf jeden Fall um die Machtverhältnisse in Nordsyrien. Die beiden Staatsmänner kennen sich gut genug, um zu wissen, dass sie einander brauchen. Es ist bereits das achte Mal in diesem Jahr, dass sich Erdogan und Putin zusammensetzen. Russland braucht die Türkei, die Mitarbeit der Türkei, um sein eigenes Ziel in Syrien durchzusetzen, nämlich ein möglichst rasches Ende des Krieges mit einem Machterhalt des syrischen Präsidenten Assad. Und Erdogan weiß, dass er Putin braucht bei der Durchsetzung der türkischen Ziele, also etwa bei der Zurückdrängung dieser Kurdenmiliz YPG von der Grenze.
Putin hat ja signalisiert, dass er keine permanente türkische Truppenpräsenz will. Werden sich die beiden Staatschefs bei ihrem Treffen da einig werden? Wie ist da Ihre Einschätzung? Und wer ist am längeren Hebel?
am längeren Hebel ist auf jeden Fall Putin. Er ist Oberbefehlshaber der wichtigsten Militärmacht in Syrien. Er hat die meisten Fäden in der Hand. Wie gesagt, er will Erdogan nicht vor den Kopf stoßen, weil er die Türken braucht. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Russen dem türkischen Präsidenten einen Vorschlag unterbreiten, der die türkischen Sicherheitsinteressen berücksichtigt. Dieser Vorschlag würde darauf hinauslaufen, dass Türken und syrische Regierungstruppen zusammenarbeiten im türkischen Grenzgebiet, möglicherweise sogar ein Vorschlag, dass diese Kurdenmiliz YPG in die syrischen Streitkräfte integriert wird, dass sie also praktisch der militärischen Disziplin aus Damaskus unterworfen wird. Damit will man Erdogan verkaufen, dass die türkischen Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden und einen weiteren Vormarsch der türkischen Truppen in Nordsyrien verhindern.
Herr Sabat, lassen Sie uns noch ganz kurz auf den Vorschlag der deutschen Verteidigungsministerin eingehen, die eine internationale Sicherheitszone in Nordsyrien fordert. Gab es da in der Türkei schon irgendwelche Reaktionen zu?
Bisher gibt es keine Reaktionen, außer die Meldungen in den Online-Medien heute Morgen. Das Ganze wird, glaube ich, hier in der Türkei nicht sehr viel Zuspruch finden. Möglicherweise wird die Regierung das erst einmal begrüßen, weil es ist ja ein Vorschlag, den die Türkei lange genug gemacht hat in den vergangenen Jahren und wurde immer abgebügelt von den westlichen Partnern. Jetzt kommt also Kramp-Karrenbauer mit diesem Vorschlag an. Ich muss aber sagen, es ist insgesamt ungefähr 4 Jahre zu spät. Mhm. Die Machtverhältnisse in Syrien sind längst so, dass sie von mächtigen Nationalstaaten, eben von der Türkei, von Russland, zum Teil auch von Iran, bestimmt werden. Die werden sich jetzt keine Gäste einladen nach Syrien, die sie nicht selber unter Kontrolle haben.
Der türkische Präsident Erdogan trifft heute auf den wichtigsten Player in der Region, auf Putin. Über das Treffen sprach ich mit Tobias Seibert in Istanbul. Dass die rechtspopulistische Peace die Wahl in Polen letzte Woche haushoch gewonnen hat, das hat im Rest Europas doch so manchen gewundert. Schließlich hat die Kaczynski-Partei in den vergangenen Jahren den Rechtsstaat massiv ausgehöhlt, vor allem mit ihrer Justizreform. Die gibt der Regierung direkten Einfluss auf die Gerichte, ja, und hebt damit quasi die Gewaltenteilung auf. Doch bestimmte Grundkonstanten der polnischen Politik, die hat auch die Peace nicht angetastet. Die Mitgliedschaft Polens in der EU stand nicht zur Disposition. Und vielleicht noch wichtiger, sie steht für eine enge Partnerschaft mit den USA. Bislang überparteilicher Konsens im Parlament. Doch das ist Geschichte, denn letzte Woche ist eine Partei mit knapp 7% ins Parlament gekommen, die noch rechter als die Peace ist. Sie steht nicht nur für einen EU-Austritt, sondern hat auch einen starken pro-russischen Flügel. Florian Kellermann.
Janusz Korwin-Mikke wird nach 26 Jahren wieder polnischer Abgeordneter. Wenn sich seine Kollegen an die bisherigen Gepflogenheiten halten, dann wird er sogar Alterspräsident des Sejm. Eine groteske Situation, denn der 76-Jährige bezeichnet sich als Monarchist. Für die Demokratie hat er nur Spott übrig, das bewies er unter anderem als EU-Abgeordneter. Auch in Fragen der Außenpolitik gibt sich Korwin-Mikke für polnische Verhältnisse extravagant. Polen müsse nicht in der NATO bleiben und auch kein enges Verhältnis zu den USA pflegen, sagte er dem rechtsgerichteten Privatradio FNET FM. Wir müssen uns alle Möglichkeiten offen halten. Wir sollten den Amerikanern sagen, wenn ihr dieses oder jenes nicht macht, dann halten wir uns eben an Russland. Wir könnten mit Russland einen Nicht-Angriffspakt schließen. Tatsache ist, dass wir im Moment eine Bedrohung für Russland darstellen. Die Flugzeuge vom Typ F-35, die wir in den USA kaufen wollen, sind für den Angriff konstruiert, nicht für die Verteidigung. In 2 Punkten waren sich die Parteien im Sejm bisher einig. Die USA sind der wichtigste Partner in Verteidigungsfragen und Russland stellt eine immer größere Bedrohung dar. Die Partei von Korwin-Mikke, die sogenannte Konföderation, ist anderer Ansicht. Der Politologe Piotr Buras von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Warschau.
ein völlig ahistorischer Gedanke oder ein absurder Gedanke. Man könne im 21. Jahrhundert als hundertprozentig souveräner Staat agieren und erfolgreich sein. Die Frage der Souveränität wird von der Konföderation als das ultimative Ziel betrachtet. Man muss sich von allen möglichen Bündnissen befreien.
Ein derart isoliertes Polen, das würde Russland in die Hände spielen, sagen Beobachter. Einige Politiker der Konföderation zeigen sich denn auch offen prorussisch. Korwin-Mikke reiste auf die von Russland annektierte Krim. Polen solle die Halbinsel als russisches Staatsgebiet anerkennen, forderte er. Ein anderer Spitzenpolitiker der Partei traf in Moskau einen russischen Journalisten, der vor 4 Jahren wegen Spionageverdacht aus Polen ausgewiesen worden war. Die Konföderation ist aus 3 ultrarechten Organisationen hervorgegangen. Die größte von ihnen ist die sogenannte Nationale Bewegung. Ihr Anführer Robert Winicki erklärte in Interviews, die EU sei für Polen gefährlicher als Russland. Denn die EU ist von dieser Krankheit befallen, dieser linksliberalen Haltung, und das lässt sich wohl nicht mehr ändern. Sie muss durch eine andere Form der Zusammenarbeit ersetzt werden, der Zusammenarbeit von souveränen Nationalstaaten. Austritt aus der EU, Nähe zu Russland und extreme Positionen in weltanschaulichen Fragen. Die Konföderation will Abtreibung ebenso verbieten wie Demonstrationen für die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren. Hinzu kommt eine feindselige Haltung gegenüber Immigranten, auch den Arbeitskräften aus der Ukraine. Damit werde die Konföderation im Parlament zu einem Problem für die rechtskonservative Regierungspartei PiS. Sie habe plötzlich einen Konkurrenten rechts von sich, sagt Piotr Buras.
Für die PiS, so langfristig strategisch, wird es sehr wichtig sein, einerseits sich in der Mitte der Gesellschaft zu behaupten, aber andererseits nicht zuzulassen, dass ein Teil der Gesellschaft in Richtung der Konföderation abdriftet. Also wie dieses Spagat zu meistern ist, ist natürlich eine gute Frage.
An manchen Stellen könnte die PiS den Wählern der Konföderation entgegenkommen. Wenn schon nicht prorussisch, könnte sie sich zumindest noch kritischer gegenüber dem Nachbarland Ukraine zeigen. Dort wurde nicht zufällig sehr besorgt über den Wahlerfolg der Konföderation berichtet.
Florian Kellermann berichtete über die rechte Konföderation, die es in den Sejm geschafft hat. In Sachen Brexit ist mal wieder alles offen. Heute stimmt das Unterhaus über das Brexit-Ausführungsgesetz ab. Und mal wieder dürfte es diverse Änderungs- und Alternativanträge der Parlamentarier geben. Wohl auch inklusive neues Referendum. Letzteres dürfte vor allem die Schotten freuen, die ja mit großer Mehrheit in der EU Remain wollen. Wenn nicht als Teil Großbritanniens, dann auch gern als unabhängige Schottland. Doch auch im hohen Norden der Insel gibt es Leute, die dem Brexit durchaus was abgewinnen können. Unser Reporter Burkhard Birke hat sie zum Beispiel in der Fischhalle des Städtchens Peterhead ganz im Nordosten Schottlands getroffen.
6 Uhr morgens ist es und die ersten Laster rollen an, um Fisch zu laden. In einer Stunde öffnet der Markt. Die letzten Fischerboote laufen im Hafen von Peterhead ein, um ihren Fang auszuladen. Für die Möwen ein gefundenes Fressen.
Es ist ein erleichter Boot. Und es ist gut. Hier.
Das ist Kabeljau, das hier Seeteufel, eine Menge verschiedener Sorten Fisch.
Paul McKenzie führt Buch über Schiffe und Ladungen. Das 19.000 Einwohnerstädtchen Peterhead, ganz im Nordosten Schottlands gelegen, ist der größte Marktplatz für Fisch mit weißem Fleisch in der EU.
Hier. Oh, all my life, hi. So. Leave the school, get the sea. Nothing else to do here at that time.
Sein ganzes Leben habe er mit Fisch gearbeitet, erzählt Paul McKenzie mit breitem Lächeln in seinem von Wind und Sonne über die Jahre gegerbten Gesicht. Gleich nach der Schule habe er als Fischer angefangen, sonst gab's ja hier nichts.
There's still nothing to do.
Und es gibt noch immer nichts anderes zu tun.
Angesprochen auf Brexit, hebt er an, über das Versagen der Politik zu fluchen.
But fit as bloody political mess that we're in is going to die, I don't care.
Wenn die britische Fischereiindustrie in der EU bleibt, dann wird sie an die Spanier und Franzosen verlieren.
This industry here, the British fishing industry, will lose out to the Spanish and the French. If we bite in that bloody sea, that's for sure.
In der riesigen Markthalle reihen sich einfach aufeinander gestapelte Kisten mit frischem Fisch schier endlos aneinander. Reihe um Reihe bieten die Verkäufer ihre Ware feil. Kabeljau, Seehecht, Haddock, Seeteufel, Tintenfisch. 140 Pfund oder mehr für eine Kiste mit 40 Kilo Fisch. Großhändler wie Andrew Charles hoffen auf ein Schnäppchen. Jeder will doch Gewinn machen, meint der kräftige Mann in Ölkleidung.
At the end of the day, everybody's got to make a profit, and it's becoming more and more expensive to run restaurants.
Es wird aber immer teurer, Restaurants oder Läden zu führen. Alles wird unnötig teuer. Der Brexit ist ein großartiges Beispiel, wie man eine Branche kaputt machen kann.
Andrew Charles verkauft vor allem Seeteufel in die EU und sieht sich mit dem Brexit einem Wulst an neuer Bürokratie und zusätzlichen Kosten ausgesetzt.
Die EU zu verlassen und die Beziehung zu unseren europäischen Partnern zu zerstören, ist verrückt. Wir sind gut vorbereitet auf den Brexit, aber die Kosten für die kleinen Exporteure werden so steigen, dass viele nicht mehr exportieren werden. Und auch die größeren Fischverarbeiter werden zusätzlich belastet. Für jede Kundentransaktion werden 160 Pfund fällig. Das sind 34 Millionen Pfund pro Jahr für die schottische Branche.
Schätzt Andrew Charles aufgrund fälliger Ausfuhrzertifikate und möglicher Zölle. Solche Sorgen teilt Konkurrent Will Clark nicht. Er agiert nämlich nur auf dem britischen Markt und sieht jetzt neue Chancen.
Opportunities. Because I don't export.
Weil ich nicht exportiere. Je mehr Zölle auf die Fischexporte geschlagen werden, desto mehr wird der heimische Markt profitieren. Also je mehr Zölle, Gebühren und Ausfuhrzertifikate die Exporteure zahlen müssen, desto fairer wird der Wettbewerb.
Die schottischen Fischer stoßen in das gleiche Horn. Ihre Argumente gleichen vielen jener Brexit-Befürworter. Elspeth MacDonald führt seit einigen Monaten die Geschäfte der Föderation schottischer Fischer, SFF, in Aberdeen.
We think that Brexit represents an opportunity for the Scottish fishing catching sector to redress the balance whereby.
Wir glauben, dass Brexit eine Chance für die schottische Fischerei bietet. Rund 60% der Fische in britischen Gewässern werden nicht von britischen, sondern anderen EU-Schiffen gefangen. Dieses Ungleichgewicht kann beseitigt werden, wenn wir nicht mehr Teil der EU-Fischereipolitik sind. Dann können wir mehr Fische in unseren Gewässern fangen.
Denn ein eigenständiges Großbritannien würde selbst am Tisch sitzen, um mit Norwegen, den Färöern, Island und der EU um Fangquoten zu verhandeln. Momentan gibt es ein Ungleichgewicht, sagt Elspeth MacDonald. Nur 11% der Fische in den restlichen EU-Gewässern würden von britischen Fischern gefangen. Natürlich verkennt sie nicht die Probleme der Exporteure und was die in der gemeinsamen EU-Fischereipolitik teilweise verankerte Nachhaltigkeit zum Schutz der Fischbestände anbetrifft, lässt sie auch keine Zweifel aufkommen.
Wenn Großbritannien die EU verlässt, dann ist beabsichtigt, die technischen EU-Vorschriften und die zum Erhalt des Bestands in britisches Recht zu übernehmen. Nachhaltigkeit liegt doch im Interesse der Fischereibranche. Wir wollen doch eine Zukunft haben.
The industry's interest to be fishing sustainably, because the fishing industry wants to have a future.
Fischer für den Brexit, und auch morgen berichtet Burkhard Birke über die Schotten und ihre eigentlich eher pro-europäische Haltung. Bei den Kollegen von Tag für Tag geht es gleich um den Film über Josef Ratzinger, Verteidiger des Glaubens, kommt nächste Woche in die Kinos. Und das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.